Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes, ich bin Kurswechsler und habe hier heute den Oliver Schaper zu Gast, der bei unserer Kurswechselmutter, der HEC, da hatten wir ja schon den einen oder anderen hier im Podcast dabei, werkelt. Und wir werden heute über Lego Serious Play als Tool arbeiten. Hallo Olli.
Hallo Frank. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, stell dich doch den Hörern am besten mal vor, damit die wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben.
Ja, Oliver Schaper, wie gesagt. Ich bin seit einigen Monaten bei der HEC als Berater tätig, überwiegend im Bereich Organisationsentwicklung und agiler Prinzipien, die wir versuchen, in allerlei Methoden in die Kundenunternehmen zu bringen. Und ja, wir arbeiten sehr eng natürlich mit Kurswechsel zusammen. Das passt thematisch unheimlich gut. Und in dem Zusammenhang bin ich immer auf der Suche nach neuen Methoden, die man unterbringen kann, um Workshops, besser zu gestalten.
Und so hast du dich ja vor ein paar Monaten angefangen mit Lego, nenne ich jetzt einfach mal Lego, irgendwie zu beschäftigen und bist dann da ja irgendwie auf Lego Serious Play gestoßen. Ja, steigen wir mal ein. Was ist das?
Ja, Lego Serious Play, also mein Interesse an Serious Play ist eigentlich schon ein bisschen älter, hat eigentlich auch schon vor der HEC angefangen und ich war mir zunächst mal auch nicht so ganz darüber im Klaren, was das eigentlich ist. Hat da Lego einfach nur irgendwas entwickelt, um Produkte zu verkaufen, oder worum geht's da eigentlich? Und ich habe mich dann mal sehr umfassend informiert darüber, was es eigentlich ist. Lego Serious Play ist eine ganzheitliche Methode. Es ist ein moderierter Prozess, der nach einem mehr oder weniger rigiden Schema ablaufen kann. Man kann es allerdings, wie alle Methoden in einem Workshop, auch auf die Gegebenheiten adaptieren und sehr gut anpassen auf die Fragestellung, um die es eigentlich geht. Aber wichtig ist, es geht nicht darum, dass Erwachsene einfach Lego-Spielen üben und sich dabei irgendwie bei einem Kaffee unterhalten oder so, sondern es ist ein moderierter, durchdachter, entwickelter Prozess, der in verschiedenen Entwicklungsstufen abläuft.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen wegkommen von abstrakten Erklärungen und es vielleicht ein bisschen griffiger hinzubekommen. Was kann ich mit diesem methodischen Ansatz erreichen, wenn ich jetzt in einer Organisation arbeite, zum Beispiel Teamleiter oder Abteilungsleiter bin oder Change Manager oder whatever? Was kann ich damit sozusagen verändern oder als Zielsetzung ausloben?
Da ist die gute Nachricht gleich vorweg. Im Prinzip kann man alles mit Serious Play machen, was man auch mit anderen Workshop-Methoden durchführen kann. Also von Teambuilding-Maßnahmen bis hin zu einer umfassenden Strategieentwicklung einer Organisation ist alles denkbar, was da drin ist. Es gibt zu diesem Zweck mehrere Phasen, durch die man läuft, und diese Phasen können also ausgehend von der ersten Phase, das wäre das individuelle Bauen, um das es da geht, und das beinhaltet auch ein Skill-Building, das man vorweg schiebt, weil ja nicht jeder einen spontanen Zugang zum Lego-Bauen hat. In kleineren Gruppen wird das gemacht, bis hin zur dritten Stufe, die also tatsächlich auf eine Organisation abzielt und bei denen man bis zu 150 Teilnehmer in so einen Strategieentwicklungsprozess einbinden kann. Das ist sehr aufwendig dann, dauert ähnlich wie Design Thinking dann auch in der Regel 2 Tage, um damit so eine richtige umfassende Entwicklung für eine gesamte Organisation zu machen, aber das kriegt man dann abgebildet. Und der Vorteil ist, wenn man das macht, egal auf welchem Level man das macht, dass man tatsächlich ein dreidimensionales Modell am Ende hat, was man auch seinen Kollegen und Kolleginnen in der Organisation vorstellen kann und mit dem man auch gut weiterarbeiten kann.
Jetzt wissen wir ja aus anderen Kontexten, dass genau diese Hand-Gehirn-Verbindung eine extrem wertvolle Komponente ist, zum Beispiel beim Design Thinking oder auch bei anderen Workshop-Methoden. Ich könnte mir vorstellen, das spielt hier auch eine sehr, sehr große Rolle, oder?
Ja, absolut. Das ist tatsächlich auch eine der Grundlagen, aus denen Serious Play heraus entwickelt worden ist. Serious Play ist eigentlich keine Erfindung von Lego an sich. Sondern es kommt aus dem universitären Betrieb. Zwei Professoren an einer Schweizer Uni haben Mitte der 90er Jahre zur Verdeutlichung von Prozessverläufen das benutzt, weil sie eben jene Ergebnisse über diese Hand-Hirn-Verbindung im Hinterkopf hatten dabei, haben sie Lego benutzt, um ihren Studenten diese Prozessentwicklung in einem 3D-Modell klar machen zu können. Im Prinzip hätten sie auch Bauklötze nehmen können damals einfach, aber dieses Zusammenstecken und dieser Prozess, der passiert, wenn man Teile miteinander verbindet, löst tatsächlich noch mehr aus im menschlichen Gehirn. Und da waren sich die beiden auch sehr darüber im Klaren. Lego hat im Prinzip das einfach dann adaptiert für sich und hat die beiden ins Boot geholt, um daran eine Produktlinie zu entwickeln und das auch erstmal selbst zu vermarkten, weil der Lego ein geschützter Begriff ist auch.
Und das sind auch konkrete Lego-Produkte, also Sets, die halt für spezielle Fragestellungen genutzt werden sollten? Oder wie ist da deine Sicht, deine Erfahrung?
Also es gibt Sets verschiedener Art, und zwar es gibt ein Einstiegsset, das ist eine sehr starke Begrenzung von der Menge an Steinen, die da vorhanden ist. Ich glaube, das sind 40 Steine, die man nur zur Verfügung hat. Dann gibt es ein größeres Set und es gibt riesige Aufbausets, die man jetzt für so einen Organisationsworkshop benutzen würde. Meine Erfahrung ist, bis auf das Einstiegsset, also das Exploration Kit heißt es buchstäblich, ist es nicht notwendig, diese riesigen Sets anzuschaffen, um die Methode anzuwenden nachhaltig. Also man kann das mit gut durchmischten Lego-Bestand, sage ich jetzt mal, also jeder hat ja irgendwie was im Keller noch liegen vielleicht oder kennt jemanden, der von den Kindern eine umfangreiche Lego-Kiste stehen hat irgendwo. Das kann man benutzen und könnte man vielleicht anreichern durch spezielle Bauteile oder durch so ein spezielles größeres Set, was man einfach da untermischt. Dann hat man eine sehr große Auswahl an Steinen. Das ist wichtig, dass halt eine Auswahl an verschiedenen Steinen vorhanden ist und nicht alles gleichförmig abläuft.
Ja, wenn ich hier so durch die Büros gehe und teilweise in die Schränke gucke, haben wir ja da durchaus auch größere Bestände, die da so rund um, sag ich mal, Scrum-Simulation oder Design-Thinking-Workshops und so da genutzt werden. Also das heißt, ja, da ist dein Fazit, ja, das nehmen, was man hat.
Ne? Genau, das habe ich auch gemacht. Also das Lego war ja vor Serious Play bei uns. Und wir haben ja diese Lego-Scrum-Simulationen auch in den Scrum-Master-Trainings zum Beispiel immer benutzt und Lego auch im Design Thinking im Einsatz gehabt. Und diesen Bestand habe ich einfach aus dem Schrank geholt und damit die Gruppenbauphase im Grunde genommen eingeleitet immer. Ich habe tatsächlich aber diese Exploration Kits auch angeschafft, beziehungsweise ich habe Glück gehabt. Ich habe während der Methodenschulung einen entsprechenden Satz mit mehreren dieser Sets einfach mitgegeben bekommen.
Okay. Ja, tauchen wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer ein. was oder wen brauche ich denn für so einen Workshop? Ne? Ich bin jetzt irgendwie verantwortlich in einer Organisation, bin der Meinung, ich könnte so ein kreatives Tool mal nutzen, um eine Fragestellung im Rahmen eines Workshops zu bearbeiten. Was mache ich? Lego aus dem Keller holen oder brauche ich einen professionellen Coach und Moderator? Wie schätzt du das ein?
Also was unbedingt notwendig ist, ist, dass jemand den Workshop moderiert, der zumindest so ein Methodentraining mal gehabt hat und die Methode verstanden hat, also worum es eigentlich wirklich geht, die diese Phasenabläufe verstanden hat und der das kennt und, das ist ganz wichtig, das auch geübt hat. Denn es nützt gar nichts, sich mal diese Methode angeguckt zu haben. Das ist ja so, ist ja sehr beliebt, dass man mal so einen Basis-Methoden-Kurs irgendwo macht. Anbieter gibt es ja genug. Dann kann man aber noch nicht gleich so einen Workshop durchmoderieren. Auch nicht in der kleinsten Phase übrigens. Sondern das muss vorher tatsächlich geübt werden. Man stößt auf allerlei Herausforderungen dabei, mit denen man vorher auch nicht so gerechnet hat. Man muss sich an bestimmten Punkten auch entscheiden, ob man die Rigidität der Methode durchzieht, nenne ich das jetzt mal, oder ob man das für sich adaptiert und sich hier und da in bestimmte Richtungen da weiterentwickelt selber. Aber wichtig ist, dass man das methodisch vorher durchdrungen hat, also rein theoretisch verstanden hat und das auch erprobt hat mit kleinen Teams, ob das funktioniert, was man sich so auf den Zettel geschrieben hat. Man folgt einem Drehbuch. Es gibt sogar diverse Vorlagen dafür, die man nutzen kann. Kann man auch im Internet finden. Man kann sich aber auch ein eigenes Drehbuch schreiben, wenn jetzt eine bestimmte Zielsetzung verfolgt wird, weil man geht ja genau wie man bei anderen Workshops von so einer Visionsfrage ausgehen würde, geht man auch bei Serious Play entsprechend vor und darauf arbeitet man dann eigentlich im Verlauf des Workshops hin. Und ja, also so kann man das individuell anpassen auf das, was jetzt Workshop-Teilnehmer halt brauchen.
Nenn doch vielleicht mal ein paar Beispiele für Fragestellungen, wo du sagst, dass diese sich ideal mit Lego Serious Play bearbeiten, beantworten, entwickeln.
Also ich erinnere mich da ganz gern an diese Methodenschulung zurück, weil es waren sehr unterschiedliche Menschen dort versammelt. Also wir hatten von Arzt über Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens und mir, also eine sehr große Bandbreite, und die Visionsfrage, die gestellt wurde, hatte mit allem nichts zu tun, sondern es ging darum, stellt euch vor, ihr seid das Team der Kreissparkasse Göttingen und ihr wollt euren Kundenservice verbessern. Und die Eingangsfrage war dann, oder die Frage, in der dann diese Gruppenbauphase einleitet, war, im Jahr 2021 gewinnt die Kreissparkasse Göttingen den Preis als kundenfreundlichstes Banken- und Sparkassenunternehmen in Deutschland. Und da leitet man dann über verschiedene Baustufen hin zu einem Modell, mit dem man beantworten kann, wie haben wir das eigentlich gemacht? Wie sind wir da eigentlich hingekommen zu diesem Ergebnis?
Das heißt, ich nutze das im Rahmen dieser Phasen, um sowohl Ideen zu generieren, über Umsetzung auch schon zu sprechen. Oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, also man, je nachdem, wie man das Team leiten möchte, kann man das mehr oder weniger genau auch spezifizieren mit Unterfragen, die man stellt. Also denkt an folgende Rahmenbedingungen zum Beispiel, kann man einwerfen. Wenn man das nicht möchte, also wenn man die volle Kreativität in so einem Brainstorming-Prozess zum Beispiel ausschöpfen möchte, dann lässt man das natürlich eher sein, dann lässt man die Leute eher laufen und es entstehen von ganz alleine Ideen dazu, nicht nur wie eine Produktumgebung zum Beispiel aussehen könnte, sondern auch dazu, wie man da eigentlich hinkommt und was für andere Rahmenbedingungen da sein müssen. Also ich gebe mal ein Beispiel, diese Kreissparkassenfrage zielt ja erstmal auf so eine Kundenerwartung hin und man würde jetzt denken, dass die Leute hingehen und so ein Sparkassengebäude bauen, in dem verschiedene technische Einrichtungen zur Verfügung stehen und. De facto war es aber so, dass tatsächlich auch kulturelle Elemente plötzlich auftauchten in diesem 3D-Modell. Also was ist denn mit den Mitarbeitern? Und was brauchen denn die Mitarbeiter, um überhaupt so ein positives Bild dem Kunden gegenüber zu bringen, dass dies überhaupt möglich wird, ein sehr kundenorientiertes Unternehmen zu sein. Also der kulturelle Aspekt, der Entwicklungsaspekt wurde automatisch mit berücksichtigt, obwohl das in der Fragestellung gar nicht angelegt war. Und das ist schon sehr interessant, also dass diese Dinge häufig dann von allein passieren. Das liegt an diesem figürlichen, diese figürliche Herangehensweise, die man dann ausübt.
Ja. Ja, vielleicht kannst du in ein paar knackigen Sätzen diese Phasen, die du nutzen würdest, beschreiben, damit die Hörer ein Gefühl dafür bekommen, wenn ich so einen Workshop organisiere und jemanden engagiere, der mich da unterstützt oder so, wie läuft das so ganz im Groben ab?
Ja, also die allerwichtigste Phase, also es gibt drei Grundphasen, drei Bausteine, nennt Lego das, aus denen ein Workshop bestehen kann. Die erste Phase ist das individuelle Bauen. Das individuelle Bauen ist gleichzeitig die wichtigste Phase, weil nicht nur jeder für sich selber erstmal so einen Modellbezug entwickelt und für sich selber eine eigene Idee kreiert, sondern dem vorweggestellt ist ein ganz klassisches Skill-Building. Die Nahbarkeit von Legosteinen ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, das habe ich auch schon erfahren, dass also nicht unbedingt jeder tatsächlich einen Zugang sofort hat. Die meisten haben das schon, weil sie Lego mindestens aus ihrer Kindheit kennen, wahrscheinlich aber sogar von ihren Kindern dann mittlerweile irgendwann. Aber tatsächlich gibt es Menschen, die da keinen Zugang zu haben, also die das irgendwie, die anders funktionieren. Und die anders gespielt haben wahrscheinlich auch in ihrer Kindheit. Das heißt, man muss erstmal unbedingt so ein Grundverständnis aufbauen, was möglich ist mit Lego. Wie man mit Metaphern zum Beispiel umgehen kann. Ne? Also es gibt dann immer so Beispiele, macht eine Schildkröte oder eine Eidechse oder irgendwie sowas. Dann wird immer eine Verbindung hergestellt dazu, ja, was kann das noch bedeuten? Also wofür steht eine Schildkröte oder eine Eidechse oder so. Das ist der erste und allerwichtigste Teil überhaupt, weil da werden die Leute darauf vorbereitet, später überhaupt in der Lage zu sein, als Gruppe, als Team was zusammenzubauen. Und dann werden individuell die ersten Ideen auch generiert. Man geht dann relativ nahtlos. Das war auch eine interessante Erfahrung für mich. Also man bleibt im Flow eigentlich in so eine Gruppenbauphase über. Das wäre die zweite Phase oder der zweite Baustein in dem Serious Play Gebäude. Das passiert in der Regel so nach 2,5 Stunden, dass man da auf einem Gruppenergebnis angekommen ist. Also wenn man jetzt das plant und sagt, ich möchte für das Team jetzt beispielsweise eine Teamvision erstellen, dann muss man dafür so ungefähr 2,5 Stunden veranschlagen, dass man ein erstes Gruppenmodell tatsächlich auf dem Tisch stehen hat. Wenn man dann weitergeht, wenn man die Gruppenphase dann ausweitet, wird man vermutlich weitere 2 bis 2,5 Stunden brauchen dafür, wenn man das auf die Organisation ausdehnt. Das wäre die dritte Phase, wäre tatsächlich über eine Organisation zu bauen, also auch mit mehreren Gruppen, die vorgearbeitet haben, dann würde der Gesamtworkshop so 1,5 bis 2 Tage dauern. Weil man tatsächlich ja über verschiedene Baustufen dann auch kommen muss.
Die Gruppen, die da Vorarbeit leisten, sind das Organisationseinheiten einer Organisation oder einfach nur Querschnitt der Organisation, die das dann gemeinsam gestalten?
Das kann beides sein. Also okay. Das ist abhängig von der Fragestellung natürlich. Es ist sicherlich anders. Es gibt einen Unterschied, ob man Teambuilding betreibt oder versucht, eine Strategiefrage für ein gesamtes Unternehmen zu lösen. Das ist eine unterschiedliche Herangehensweise. Und so würde man auch so einen Workshop bestücken. Das unterscheidet sich aber gar nicht von anderen Workshops. Ne? Also im Design Thinking ist ja auch eine sorgfältige Auswahl der Teilnehmer dem Thema entsprechend notwendig. Und das ist bei Serious Play sehr ähnlich.
Und bei Scrum-Simulationen ja auch. Ich brauche eine Produktvision. Absolut. Für das, was ich halt bauen will. Und dann nutze ich halt einfach das Framework, um dann halt mit dem Instrument Lego dann iterativ dann das Produkt zu bauen. Ne?
Ganz genau. Also man muss sich wie bei anderen Workshops vorher darüber unterhalten, was genau man anstellen möchte damit, was ist die Fragestellung und wer sind eigentlich die beteiligten und handelnden Personen da drin, deren Meinung, deren Kreativität, deren Haltung zum Unternehmen gefragt ist und die würde man dann sinnigerweise auch in einen solchen Workshop zusammenbringen und entsprechende Modelle entwickeln lassen.
Ja, cool. Ich mache ja zum Beispiel auch Einzelcoachings systemischer Art, nutze da hin und wieder, das nennt sich Systembrett, um so Aufstellungsarbeit irgendwie zu machen. Ich habe jetzt durchaus Fantasie gewonnen, dass ich Lego dazu auch nutzen könnte. Kannst du das nachvollziehen, wo ich...
Absolut. Ja. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt kürzlich zum Beispiel im Team der Scrum Master hier bei uns so einen Workshop gemacht und da ging es sehr viel darum, wie sind wir eigentlich aufgestellt, wie ist unsere Position zu anderen Teams, sind wir eigentlich eine Organisationseinheit oder sind wir ein Team oder sowas? Und das Interessante war, dass es am Ende ein gruppengebautes Modell gab, das wir in der Dokumentation aus verschiedenen Perspektiven fotografiert haben. Und das Interessante daran ist, dass man sieht plötzlich, man sieht andere Bestandteile in dem Modell, die man vorher so in der Draufsicht und beim Bauen gar nicht mitbekommen hat so richtig. Man hat tatsächlich buchstäblich einmal die Sicht aus der Sicht des Kunden, weil die Kamera halt aus der Kundenecke fotografiert hat. Und was dann passiert ist, ist tatsächlich sehr interessant. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man so Aufstellungssimulationen auch genau mit dieser Methodik sehr gut umsetzen kann.
Ja, Olli, ich habe ein gutes Bild bekommen, wie das Ganze funktionieren kann. Natürlich können die Hörer sich an dich oder die HIC wenden, wenn sie mehr erfahren wollen. Aber gibt es so ansonsten Quellen für Informationen, die du empfehlen kannst? Gibt es Literatur oder Blogs oder so, die für dich irgendwie entscheidend waren?
Ja, also was man immer machen kann, ist das, was man sowieso machen würde, nämlich bei Google mal Lego Serious Play einzugeben. Die Top 10 Treffer sind auch gleichzeitig die Top 10 Quellen für schnelle Informationen. Man kann sich das bei Wikipedia durchlesen, da kriegt man schon über diesen Strukturaufbau und über die Historie einen sehr guten Überblick. Es gibt ein sehr gutes Buch, das ich zufälligerweise natürlich hier neben mir liegen habe, mit der Überschrift Serious Work. Das ist von einem der Hauptprotagonisten dieser Serious Play Community, die es tatsächlich gibt, verfasst worden. Sean Blair ist ein Name, den man sich in dem Zusammenhang merken muss. Das ist sowas wie eine sehr umfassende Niederschrift der Möglichkeiten, die Serious Play tatsächlich bietet. Es ist sehr umfangreich und es entbindet einen nicht von einem Methodenworkshop tatsächlich. Also ich hatte das Buch auch, bevor ich den Methodenworkshop besucht habe, aber ich habe festgestellt, die eigene Erfahrung mit der Methode ist so wichtig dabei, dass man das auch nach oder vor der Lektüre unbedingt in Betracht ziehen sollte, das zu machen. Es gibt mehrere verschiedene Organisationen, auch in Deutschland mittlerweile, die das kommerziell anbieten, die auch klassische Facilitator in ihren Reihen haben, die solche Workshops durchführen. Das ist sehr einfach zu finden. Also die Community sind gut. Die Methode an sich ist frei verwendbar unter einer Creative Commons Lizenz.
Okay. Ja, ich werde die Links zum Buch und zu den Organisationen werde ich in den Shownotes zur Verfügung stellen. Ja, Olli, danke für den Einblick in das Thema. Ich denke, so der Spieltrieb in uns kann da gut unterstützt werden. Und dann lass uns für heute auch einen Deckel drauf machen auf die Episode, weil ich muss jetzt auch los ein bisschen Lego spielen. Von daher vielen Dank dir.
Ja, ich danke dir auch, dass ich hier sein durfte.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.